Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Walter Dürr zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung, eingerahmt von zwei Gemeindeliedern. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Verzage nicht, das ist das Thema von heute Morgen, und ich bitte Sie aufzustehen. Ich möchte Ihnen lesen aus dem Wort Gottes, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Da schreibt Paulus an die Korinther: Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn mitten im Leben werden wir immer darin den Tod gegeben, um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleische.
Ist der Vater, der Herr, 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 Einen ganz herzlichen guten Morgen. Danke, dass Sie gekommen sind. Der Grund des Kommens ist der Herr Jesus Christus. Er hat uns zusammengeführt als seine Kinder. Und wenn Leute gekommen sind, die sonst eine Antwort brauchen und noch nicht erfahren haben, wer er ist, so wollen wir doch auch da den Herrn bitten, dass er in seiner Liebe, in seiner Kraft und Macht, dass er sich offenbaren möge an den Herzen, die besondere Not haben. Das Thema Verzage nicht. Es wird nicht für jeden so sein, dass er sagt, das ist jetzt das Wort für mich. Es ist Stückwerk. Das möchte ich vorneweg immer wieder neu betonen. Verzagtheit kennen die allermeisten Menschen. Wahrscheinlich alle. In Jeremia 17,9 heißt es, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Wer kann es ergründen? Allein der Herr. Im folgenden Vers, in Jeremia 17,10, spricht der Herr, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Der Herr weiß, dass der von ihm losgelöste Mensch zu keinen guten Früchten fähig ist. Denn durch das Hören und sich bezaubern lassen der Stimme Satans kam der Tod, kam der geistliche Tod, kam auch der physische Tod und dadurch kam auch der Unglauben ins Leben hinein. Und dadurch kam auch die Verzagtheit, der Unglaube, der rechnet nicht mehr mit der Allmacht Gottes. Und die Folgen, die sind fatal. Das sehen wir auch, wenn wir in die Welt hineinschauen. Die ganze Welt liegt im Argen, sagt die Bibel. Aber gehen wir mal zu einem Beispiel, als Israel sich im Kriegszustand befand. Was für verzagte Herzen hatten sie? Wie waren sie voll Unglaubens gewesen? Wir kennen das ganz bekannte Wort aus 1. Samuel 17. Da kam der Philister frühmorgens und am Abend 40 Tage lang und stellte sich Israel. Keiner aus den Schlachtreihen Israels hatte den Mut, diesem Goliath entgegenzutreten. Sie sahen nur seine Größe, sie sahen nur seine Rüstung und sie hörten diesen Spott, beißenden Spott. Sie sahen, keiner sah den Allerhöchsten. Das Resultat, 40 Tage Verzagtheit in den Reihen Israels. Aber dann, wir kennen die Geschichte sehr genau, da kam einer, ein junger Mann, vielleicht 20 Jahre alt, vielleicht nicht mal das. Er hatte kein verzagtes Herz. Er tritt diesem Goliath entgegen und sagt zu ihm, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du gehöhnt hast. David sah auch die Rüstung, aber er sah noch ein bisschen weiter. Er sah den Herr der Heerscharen, er sah die Erwählung Israels und er sah den Spott des Feindes. Das wird den Zorn Gottes auf ihn herabziehen, das wusste David. Er sah die Dinge, wie sie waren, er sah die Fakten, nicht nur eine Fakte, dass das ein großer Mann war und eine große Rüstung hatte. Dadurch, dass er alles sah, dass er nicht bei einer Sache stehen blieb, dadurch wurde sein Glaubensmut noch mehr gestärkt gegenüber dem Bösen. Denn in Vers 46, im folgenden Vers, sieht er nicht nur diesen Goliath. Er sagt, heutiges Tages wird dich der Herr in meine Hand überantworten, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf Erden, dass alles Land inne werde, dass Israel einen Gott hat. Er sieht sogar die ganzen Schlachtreihen der Philister, sieht er besiegt. Wenn wir den ersten Schritt tun im Glauben, dann wird der Herr auch unseren geistlichen Horizont gegenüber der Bosheit des Feindes, er wird uns da erfüllen mit Glaubensmut. Bei ihm war kein Eigenruhm. Ich werde das tun, das hat er nicht gesagt. Er sagt, dass alles Land inne werde, dass Israel einen Gott hat. Das ist ein herrliches Gebet von einem Menschen, der die Ehre Gottes sucht. Wollen wir die Ehre Gottes suchen? Und er fährt noch weiter, dieser junge David mit einer geistlichen Wahrheit. Vers 47, damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn. Und er wird euch in unsere Hände geben. Er sagt, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll's geschehen. Welche Waffe hilft gegen Verzagtheit? Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft. Wir erfahren manche Hilfe durch den Arzt, durch die Pharmakonzerne und so weiter und so fort. Aber wir brauchen mehr als das. Auch für unsere inneren Probleme. Der junge David war voll Glaubens. Das heißt, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und das hat der, der dem Wort gehorsam ist. Der kriegt auch diese Fülle des Geistes. Er war fähig, die Situation richtig einzuschätzen. Der Wegbereiter zum Sieg über Goliath erfolgte nicht durch gleiche Waffen, sondern durch eine geistliche Waffenrüstung. Darum hatte David Sieg, darum konnte Gott ihn für seine Reichsgeschäfte gebrauchen. Walking ist nicht schlecht. Gesunder Lebenswandel ist nicht schlecht. Heute arbeitet man nicht mehr so viel mit Muskelkraft. Aber für unsere inneren Probleme brauchen wir in jedem Fall das Wort Gottes. Nur das hilft uns weiter. Sein Wort ist Geist und Leben und wir bestehen eben einmal aus Geist, Seele und Leib. Wie heißt es in Epheser 6? Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wir haben richtig gelesen, Anschläge des Teufels. Wir hören es in der Presse, wir sehen es im Fernsehen und so. Anschläge, die materiellen Schaden verursachen, menschlichen Schaden. Aber der Herr Jesus sagt, er fürchtet euch nicht vor dem, der, also jetzt, ich meine der Leib, wenn der Leib getötet wird, sondern er geht ja noch einen Schritt weiter. Fürchtet euch vor dem, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Es geht ja um tiefere Sachen hier. Es geht ja ums ewige Leben. Vers 12 in Epheser 6, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Also wir brauchen eine andere Waffe. Wir brauchen die geistliche Waffe. So steht nun fest, heißt es hier weiter, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Hier sehen wir eine Waffenrüstung, entgegengesetzt der von dem Goliath. Ich habe mir gedacht, wenn der Herr uns heute Morgen einen Blick tun lassen würde, wie wir heute Morgen gestiefelt sind, so als Mitternachtsruf, was wäre das wohl für ein Anblick? Wie viele hätten den Helm des Heils? Wie viele haben vielleicht nur einen Schuh an, gestiefelt nur an einem Schuh, umgürtet vielleicht nicht mit der Wahrheit, sondern nur mit der halben Wahrheit? Und nicht mit der Gerechtigkeit, sondern, naja, heute mal so und morgen mal so. Stellen wir uns einmal diese Armee vor. Wir wollen doch aufrichtig zueinander sein. Wenn wir so ein Heer hätten in der Schweiz, ja, würden wir sagen, da muss sich was ändern. Meint ihr nicht auch? Hoffentlich ist es anders. Aber wie viel wären jetzt da in ganzer Waffenrüstung? Wollen wir uns in der Stille prüfen? Wir sind sehr fehlerhafte Menschen und wir werden versucht. Wir kommen in Versuchungen hinein. Und der Teufel, der plant Anschläge gegen unser geistliches Leben. Und das ist handfest. Das ist eine Tatsache. Das gibt manchmal verheerende Dinge, wo er uns versucht. Und der Herr auch gewisse Dinge zulässt, damit wir wieder wissen, wo wir innerlich stehen. Paulus sagt weiter an die Epheser, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? David bewegte sich in dieser Waffenrüstung und darum hatte er auch Sieg. Obwohl König Saul ihn jahrelang verfolgte, David in Lebensgefahr schwebte, war er ein Mann nach dem Herzen Gottes, von edler Gesinnung. Er verschonte Saul einige Male. Seine Gedankenwelt war bestimmt vom Wort Gottes. Die Furcht Gottes hielt sein Herz in Zucht, band ihm die Hände, drückte ihm, wie es niemand nannte, drückte ihm das Schwert zu Boden. Das war die Gottesfurcht gewesen. Sein Blick war auf den Herrn gerichtet, aber auch er ist müde geworden. An anderer Stelle jetzt. Schön, dass die Bibel das auch erwähnt. Nicht nur die Siege, sondern auch die anderen Seiten von König David. Damals war er ja noch kein König, 1. Samuel 27,1. David aber gedachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels. Und ich werde seinen Händen entrinnen. Also zog David weg aus Israel und ging ins Feindesland rüber zu den Philistern. Wo war jetzt der Glaubensmut, die Glaubenszuversicht dieses David? Unglaube beschlich doch sein Herz. Es ist leicht, darüber zu reden. Aber dennoch, wir wollen uns doch Gedanken darüber machen. David heißt es in diesem 1. Samuel 27. David aber gedachte in seinem Herzen. Da hat's angefangen, da ist er müde geworden. Er hat nicht mehr den Herrn gesehen. Er gedachte nur noch in seinem Herzen. Und was kam dann? Ja, was ist dann, wenn wir nur noch das Herz vor Augen haben? Unser Herz. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding, haben wir gehört. Das hat David mürbe gemacht. So brachen Wellen der Sorgen in sein Lebensschiff ein. Ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Finstere Mächte der Angst, Verzagtheit gewannen Macht über sein Denken und Handeln. Früher? Wie war's früher? Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Kennen wir es auch aus dem eigenen Leben? Da war Glaubensmut und plötzlich sind wir auf der Flucht. Jetzt fing der David an zu rechnen. Heute kam ich noch mal davon. Wie wird's morgen sein? Wie wird's in einem Monat sein? Wie wird's in 5 Monaten, 7 Monaten, 8 Monaten sein? Ich gehe lieber über die Grenze. Er rechnete nicht mehr mit den Zahlen des Glaubens. Was sollen wir da tun, wenn wir in so einer Situation stehen? Gib dem Herrn das Wenige, das du hast. Er wird's vermehren. Das kam mir so aufs Herz. 2 Fische haben sie gehabt bei der Speisung der 5000 und 5 Brote. Und das war nicht von einem Großen, vom Fischhändler oder Bäcker, sondern von einem kleinen Jungen. Man nimmt doch einem kleinen Jungen nichts weg, aber der hat's gegeben. Und so wurden 5000 gesättigt. Ist das nicht eine Ermutigung, wenn wir das geben, unsere Nöte dem Herrn geben, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dass er uns hilft, dass vom Himmel her dann für uns gestritten wird? Verzage nicht, er kann alles ändern. Um es kurz zu machen, David wurde dennoch König. David hatte den Geist Jesu Christi, den Geist Gottes. Seine letzten Worte waren in 2. Samuel 23,2: Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Fels Israels. Wer ist der Fels Israels? Das ist Jesus Christus, der mitfolgte, auch beim Auszug aus Ägyptenland, der mitfolgende Fels. Welcher ist Christus? Da sagt der David, wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken und wie das Gras nach dem Regen aus der Erde bricht. Hier klingt keine Verzagtheit mehr. Hier war er wieder getröstet, bevor er in die obere Heimat ging. Verzagtheit? Woher kommt diese Verzagtheit? Wir haben es gehört, durch die Sünde kommt die Verzagtheit. Ein ganz schlimmes Beispiel sehen wir in Josua 7. Achan nahm etwas, was er nicht tun durfte. Und da kam eine Verzagtheit über das ganze Volk Israel, über das Heer Israels. Und sie waren so verzagt, sie wurden in die Flucht geschlagen in Ai. Da war dem Volk das Herz verzagt und ward zu Wasser. Das kann auch sein, unsere Verzagtheit durch die Sünde. Denn dann ist der Herr nicht mehr auf unserer Seite. Gott kann die Herzen verzagt machen. Das kennen wir ja auch, oder? Wenn wir recht stehen, wenn wir uns in der Gnade befinden, dann wird er auch für uns streiten, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn meinen. 2. Mose 23, 27 sagt der Herr, ich will meinen Schrecken vor dir, Israel, jetzt in dem Sinn hersenden und alles Volk verzagt machen, dahin du kommst und will dir alle deine Feinde in die Flucht geben. Die Hure Rahab hat das bestätigt in Josua 2, 9. Um es kurz zu machen, sie sagt, und seit wir solches gehört haben, ist unser Herz verzagt und ist kein Mut mehr in jedem vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So eine Gotteserkenntnis haben die Heiden bekommen. Der Herr ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Gott macht verzagt. Wenn sein Zorn entbrennt, dann ist alles verzagt. Wenn sein Tag kommt, der Tag des Herrn, da werden die Nationen alle verzagt sein. Da wird die Verzagtheit von Gott kommen. Jesaja 13, 6 und 7, heulet, denn des Herrn Tag ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände lasch und aller Menschen Herz wird feige sein. Vers 11, ich will den Erdboden heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Untugend willen und will den Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen, dass ein Mann teuer sein soll, denn feines Gold und ein Mensch wert. Werter denn Goldes Stücke aus Ophir. Darum will ich den Himmel bewegen, dass die Erde beben soll von ihrer Stätte durch den Grimm des Herrn Zebaoth und durch den Tag seines Zorns. Wir leben in dieser Zeit, wo man die Bosheit, man nennt das etwas Gutes. Das ist nicht Saures, das ist etwas Gutes. Der Herr klagt in Jeremia 2, 33, du treibst je mehr und mehr Bosheit. Du verunreinigst das Land. Kapitel 3, 2, 4, 14, wasche dein Herz von deiner Bosheit. 8, 6, keiner ist's, dem seine Bosheit leid wäre. Hosea 7, 2, dass ich alle ihre Bosheit merke. Er merkt's ja, die Bosheit. Er merkt ja auch unsere Bosheit. Wenn wir nicht recht stehen, wenn wir nicht geistlich stehen, wenn wir neidisch sind, wenn irgendetwas ist. Er merkt es doch. Apostelgeschichte 3, 26, ein jeglicher bekehre sich von seiner Bosheit. Epheser 4, 31, es sei ferne von euch alle Bosheit. Wir werden manchmal auch böse. Wir sind manchmal auch böse Leute, auch als Christen. Wir sollten da doch ein bisschen nüchterner sein und die Dinge so einschätzen, wie sie wirklich sind. Und Buße tun darüber, es ist wichtig. Dann wird auch die Verzagtheit in unserem Leben wieder weichen. Es gibt natürlich auch eine andere Verzagtheit, von der haben wir heute Morgen auch von unserem lieben Bruder gehört. Wie dieser Paulus sagt, wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht, uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Ja, das ist ganz positiv. Ich habe da einen anderen Bibelvers gehabt, 2. Korinther 1, 8, wo Paulus sagt, dass sie auch am Leben verzagten. In 2. Korinther 1, 8, dass wir auch am Leben verzagten in Asien, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über Macht, also dass wir auch am Leben verzagten. Aber warum? Warum lässt er das zu bei seinen Kindern, trotz dem guten Wandel, den der Paulus ja geführt hat? Ich denke, die Antwort haben wir ja hier in 2. Korinther 4, 8. Denn wir, die wir leben, werden immer darin den Tod gegeben, um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde in unserem sterblichen Leibe. Auf dass das Leben Jesu offenbar werde. Darum kommen wir auch in manche Not hinein. Im anderen Fall, wenn wir diese Widerwärtigkeiten vielleicht nicht hätten, diesen Kampf nicht hätten, würden wir uns vielleicht unseres Fleisches rühmen, was wir doch für gute Christen sind, was wir doch für gute Streiter sind. Nein, der Herr lässt uns schwimmen, er lässt uns hinein in die Not, auf dass wir nach ihm rufen von ganzem Herzen. Und so dürfen wir dann auch seine Hilfe erfahren. Wir merken dann nachher auch untereinander als Brüder und Schwestern, wer den Einzelnen da jetzt hindurchgetragen hat. Dass es nicht eine Kraft aus ihm ist, sondern dass er getragen wird vom Herrn. Dass diese Auferstehungskraft da jetzt sichtbar wird. Die Kraft, die ihn durchträgt. Vers 15 heißt dazu, dass die überschwängliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Die überschwängliche Gnade, die uns jetzt als Gottes Kinder, die uns trägt, die uns hindurchträgt, die uns hindurchgeleitet durch so viele Schwachheiten, einfach in vielen Nöten. Wir dürfen seine Hilfe erfahren, anders als wir uns das vorstellen, anders als wir uns ihm das vorschreiben. Er will uns ermutigen in unserem Lauf nicht zu verzagen.
Mein Gott, dein Vater.
gerade im Kampf gegen unser Fleisch, im Kampf mit dem Feind, im Kampf den schmalen Weg zu gehen. In 5. Mose ermutigt der Herr Israel und er sagt ihnen, wenn du in einen Krieg ziehst wieder deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Volkes, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir. Vers 2, wenn ihr nun hinzukommt zum Streit, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden und zu ihm sprechen. Vers 3, Israel, höre zu, ihr geht heute in den Streit wider eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht, erschrecket nicht, lasst euch nicht grauen vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, dass er für euch streite, mit euren Feinden euch zu helfen. Er verspricht uns seine Gegenwart. Und das ist das, was der Teufel uns streitig machen will. Diese Gemeinschaft mit Gott, die torpediert er täglich neu. Hier ist der große Kampf. Denn er weiß, wenn wir im Herrn Jesus sind, dann sind wir immer in der Mehrheit. Und dann werden dem Feind Seelen entrissen werden. Vielleicht noch etwas anderes hier. Ermutigendes für die, die sagen, ich bin dennoch verzagt, obwohl ich diese Verheißungen jetzt gehört habe. Da mussten dann die Amtsleute denen sagen, die Angst vor dem Krieg, die Angst vor der Auseinandersetzung hatten, welcher sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und bleibe daheim, auf dass er nicht auch seiner Brüder Herz feige mache, wie sein Herz ist. Es hat immer wieder mal Männer gegeben, auch der Markus, der Johannes, Markus hieß er, glaube ich, der einmal nach Hause gegangen ist. Der war unterwegs, unter anderem mit Paulus. Und da hat er es wahrscheinlich mal mit Angst bekommen und ging nach Hause. Später hat Paulus gesagt, ich nehme ihn diesmal nicht mit. Da gab es ja den Streit mit Barnabas. Er hatte ein verzagtes Herz gehabt. Aber eben, wenn wir verzagt sind, dann bleiben wir wenigstens zu Hause und beten. Knien wir uns nieder und rufen den Herrn an für die, die dann draußen sind. Und Gott wird das Gebet erhören. Ich glaube, es gibt immer wieder einen Weg zurück, wenn wir verzagt sind, auch durch Sünde, wie wir es gehört haben, wenn wir in Sünde gefallen sind, wenn sich Verzagtheit breit gemacht hat. Es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Und zwar, der Ausweg sieht folgendermaßen aus, dass wir die Dinge beim Namen nennen, in die wir hineingefallen sind, wenn es jetzt um Sünde geht. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen, dem Herrn bekennen und dann führt er uns auch wieder heraus. Im Jahr 1996, da war einer, der einen neuen Weg beschritt, dort in Amerika, Senator Joe Wright. Ich habe das dem Herold seines Kommens entnommen. Während einer Wahlperiode, da sollte er diese Wahlperiode des Senats eröffnen. Alle erwarteten die üblichen Allgemeinsätze, hörten jedoch folgendes Gebet. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal vorgelesen wurde, aber wir wollen hören und wir sehen Parallelen zu Daniel 9. Himmlischer Vater, wir treten heute vor dich und bitten um Vergebung und suchen deine Weisung und Führung. Wir wissen, dass dein Wort sagt, wehe denen, die Böses gut nennen, aber genau das haben wir getan. Wir haben unser geistliches Gleichgewicht verloren und unsere Werte verdreht. Wir bekennen das. Wir haben die absolute Wahrheit deines Wortes lächerlich gemacht und das Pluralismus genannt. Pluralismus, Fortschritt. Wir haben Perversion gut geheißen und das alternativen Lebensstil genannt. Wir haben die Armen ausgebeutet und das ihr Los genannt. Wir haben Faulheit belohnt und das Wohlstand genannt. Wir haben unsere Ungeborenen getötet und das Selbstbestimmung genannt. Wir haben Menschen, die Abtreibungen vornahmen, entschuldigt und das Recht genannt. Wir haben es vernachlässigt unseren Kindern Disziplin beizubringen und das Selbstachtung genannt. Wir haben Macht missbraucht und das Politik genannt. Wir haben den Besitz unseres Nachbarn beneidet und das Strebsamkeit genannt. Wir haben den Äther mit Pornografie und weltlichen Dingen verschmutzt und das Pressefreiheit genannt. Wir haben die Werte unserer Vorväter belächelt und das Aufklärung genannt. Er schließt weiter mit dem Gebet: Erforsche uns, o Herr, und erkenne heute unser Herz. Reinige uns von allen Sünden und mach uns frei davon. Führe und segne die Männer und Frauen, die gesandt sind, um uns in das Zentrum deines Willens zu führen, dass wir offen danach fragen im Namen deines Sohnes, des lebendigen Erlösers Jesus Christus. Könnten wir das hier auch tun? Einen Politiker bitten: Mein Lieber, tritt so in den Riss, wenn Gott dir die Gelegenheit gibt. Die Antwort kam sofort. Einige der Abgeordneten verließen sofort den Saal, provokativ. Aber in den folgenden 6 Wochen gingen mehr als 5000 Telefonanrufe in der Kirche ein, in der Senator Joe Wright auch Pastor ist. Nur 47 Anrufer reagierten negativ. Weiter erhielt die Kirche Bitten um Kopien des Gebetes aus vielen Ländern, aus Indien, Afrika, Korea und so weiter und so fort. Mit der Hilfe des Herrn möge dieses Gebet, hat man dann ausgestrahlt im Radio, mit dem Wunsch, mit der Hilfe des Herrn möge dieses Gebet über unsere Nation hinwegfegen und eine tiefe Sehnsucht in unseren Herzen wecken, eine Nation unter der Leitung Gottes zu werden. Zumindest, wir müssen sagen, es sind da Ansätze da in den Vereinigten Staaten. Vom Präsidenten schon von oben nach unten. Ist doch gewaltig. Wollen wir uns nicht ihm anvertrauen? Er vergibt. Er hilft aus unserer Verzagtheit heraus. Jeder hat solche Sachen. Verzagtheit, wo er nicht mit dem anderen reden will. Aber es sei uns doch gesagt, es gibt einen Ausweg. Jesus Christus, er ist ja nicht nur der Wegweiser, irgendeiner. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Er ist der Einzige, in dem wir schauen können, wie Gott ist. Das habe ich auch dem Herold seines Kommens entnommen. Er ist der Einzige, von dem wir völlig durchschaut und dennoch geliebt werden. Ist das nicht ein herrlicher König? Wir sind von ihm durchschaut, bis in die tiefsten Motive unseres Herzens und Denkens, alles durchschaut und dennoch geliebt. Was haben doch die Juden für einen König? Petrus hat ausgesprochen: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Kommen wir zu ihm, in die Seelsorge. Demus kam allerdings bei Nacht, aber er kam zu Jesus. Wollen wir nicht auch kommen, unsere Knie vor ihm beugen? Wir wissen, diesem Nikodemus, der Herr Jesus hat sich ihm gezeigt und der Herr Jesus hat mit ihm geredet. Worte des Lebens. Wisst ihr, was Nikodemus bedeutet? Ach, wir wollen auch gerne mal Sieger sein, gell? Nikodemus bedeutet Volkssieger. Ist das nicht schön? Volkssieger. Mit ihm haben wir Sieg. Auch in unserer Verzagtheit, wenn wir verzagt sind, ist er besser wie hochmütig. Aber bei ihm haben wir Sieg, haben wir Glaubensmut. Verzage nicht in auswegloser Situation, wie deine Situation auch immer sein mag. Schreibe über dein Leben das vielleicht Jonathans, hat es drüber geschrieben. Vielleicht wird er uns helfen gegen die Philister. Vielleicht wird der Herr heute helfen. In einem Traktat von dem Missionswerk Heugelbach entnahm ich dazu folgende Gedanken. Beginne richtig zu denken. Die Entscheidung, ob wir einen Kampf gewinnen oder nicht, fällt in unseren Gedanken. 2. Korinther 10, 5, ich nehme alle Gedanken, sagt Paulus, inspiriert durch den Geist Gottes, ich nehme alle Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. In welchem Bereich bewegen sich unsere Gedanken? Im Gehorsamsbereich Jesu Christi? Beziehen wir Gott in unser Denken mit ein? Du wirst immer falsch und unangemessen denken, wenn du Gott bei den Hindernissen deines Lebens ausklammerst. Für ihn gibt es auch in unserem Leben keine ausweglose Situation. Lebendiger Glaube stützt sich auf die Verheißungen Gottes und nicht auf mein Gefühl. Bruder Malko, der hat es manchmal gesagt, ja, wenn ich nach meinem Gefühl ginge, dann würde ich mal lieber zu Hause bleiben. Das Gefühl war nicht entscheidend, das Wort Gottes. Daher kommt der Impuls. Bleib bitte nicht bei dir selber stehen, schreibt hier der Traktatschreiber, sondern richte deinen Blick auf den lebendigen Herrn. Gott kann durch viel oder wenig helfen. Ja, wenn's Wort nicht mehr gilt und wir bleiben bei unseren Gefühlen, bei den Umständen, bei den Situationen stehen, dann wird es dunkel in unserem Leben. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten. Dazu eine kleine Geschichte von Wilhelm Busch. Es war Weihnachtsfeier, 500 junge Leute waren da, sie waren arbeitslos. Es war vor dem Krieg. Und zum Schluss steht er auf, geht nochmal ans Podium hin und sagt diesen jungen Männern, Männer und Brüder, sagte ich, zu meiner großen Freude, darf ich nun mitteilen, dass ich Ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk machen kann. Und da haben sie alle gestrahlt, alle 500. Aber was war das Weihnachtsgeschenk? Das war ein neues Testament. Wie war die Reaktion? Dumpfes Schweigen, weiter nichts. 500 Augen haben ihn angeschaut. Wilhelm Busch, weiter nichts wie nur das Neue Testament. Er steht noch einmal auf und sagt, doch, es gibt noch etwas dazu. Jeder kriegt ein Taschenmesser, eine Tüte Gebäck und eine Packung Zigaretten dazu. Er hat auch eine Freiheit gehabt, der Wilhelm Busch. Sogar eine Packung Zigaretten hat er ihnen geschenkt. Und da heißt es, da hellten sich die Gesichter wieder auf. Der Schreck war überwunden. Man befand sich wieder auf dem Boden der richtigen Weihnachtsstimmung. Gut, eh? Armes Wort Gottes, sagt Wilhelm Busch. Nein, sagt er dann, armes Volk, das mit dem herrlichen Wort Gottes nichts mehr anzufangen weiß. Es war ein Jahr später, da begann der Krieg. Da war ein Verführer, der hat diese junge Mannschaft, der hat diese jungen Leute geopfert auf den Schlachtfeldern. Wenn das Wort nicht mehr soll gelten, kommt Verführung in unser Leben hinein. Wenn wir nicht aufs Wort bauen, dann gehen wir unter. Dann werden wir, wie sagt man, Kanonenfutter für den Feind. Ist die Situation denn heute anders? Ich meine, von den Gideons, da hören wir, wie der Herr sie gebraucht, offene Türen schenkt noch und dass das Wort laufen darf, das Neue Testament, durch Zeitschriften, Literatur und so weiter und so fort. Aber bei vielen ist es auch anders. Ist das alles, was du geben kannst? Aber so, in dieser Gesinnung dieser 500 Leute, so wie ihre Gesinnung war, so wird man ein Raub, so öffnet man Tür und Tor für den Antichristen. Antichrist. Wo liegen die Quellen unserer Kraft? Wir singen das auch manchmal. Alle meine Quellen sind in dir. Aber wenn's dann mal da ist, die Not da ist, was ist dann mit uns? Ist das so? Verzage nicht. Er ist doch unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Er hat Hoffnung in diese Welt hineingebracht. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Petrus sagt in 1. Petrus 1, 3, er beginnt seinen Brief, indem er die Grundlagen für unsere Hoffnung, die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten legt. Weil er lebt, ist unsere Zukunft auch gesichert. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir warten auf den Herrn Jesus Christus. Eine lebendige Hoffnung. Er kommt uns entgegen. Und wir haben auch eine sichere Hoffnung. Das sehen wir, der Vater hat Ja gesagt zum Sühnewerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Sonst wäre der Herr Jesus nicht aufgefahren gen Himmel. Dann hätte der Vater, wenn das nicht vollumfänglich gewesen wäre, ein vollkommenes, abgeschlossenes Werk zur Erlösung für uns, dann wäre er nicht gen Himmel gefahren. Also wir haben eine sichere Hoffnung, aber diese sichere Hoffnung, das ist auch eine herausfordernde Hoffnung für die, Menschen dürfen uns fragen, Menschen dürfen uns auch spitzfindige Fragen stellen. Die haben ein Anrecht darauf, von uns zu erfahren, wie ist das mit dieser Hoffnung? Da sollen wir auch im Wort zu Hause sein, dass wir ihnen das auch erklären können, ihnen den Weg weisen können, denn in jedem Menschen ist doch diese Hoffnung da nach dem verlorenen Paradies. Jeden Menschen verfolgt doch dieses Denken, hat jemand geschrieben, die Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes in der Welt. Natürlich durch eigene Leistung und nicht durch Unterordnung unter den Willen Gottes ist noch immer der Traum und das höchste Bestreben der Menschheit. In der Medizin, in der Forschung, überall. Der Mensch möchte doch gerne wieder diese lebendige Hoffnung haben, diese Sicherheit, das Paradies. Keine Gefahren mehr, kein Tod, keine Krankheit, keine Not mehr. Aber in dieser Gesinnung, ohne unter der Leitung des Heiligen Geistes, ohne unter der Unterordnung, unter den Willen Gottes, wird diese Welt in die Hand des Antichristen hineingeführt. Es ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, es ist der Sohn des Verderbens. Es heißt in Daniel 8, ich nehme nur einige Punkte noch heraus, wenn die Abgefallenen das Maß voll gemacht haben, wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht und erfahren in Ränken. Diese Wesenszüge des Antichristen, er ist ein Lügner, er wird leugnen, dass Jesus der Christus ist, den der Vater gesandt hat. Daniel 8, 25, und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein und mit Betrug in seiner Hand. Unversehens, heißt es hier, wird er viele vernichten. Unversehens. Wir merken, auf was wir zugehen. Ein falscher Friede. Ein falscher Friedefürst. Einer, der die Menschheit ins Verderben stürzen wird. Wer die Hoffnung nicht im Herrn Jesus Christus sucht, die lebendige Hoffnung, das Paradies, die Wiederherstellung, der wird ein Raub des Verführers werden. Der Herr möge uns bewahren. Wollen wir doch dem Herrn danken, dass er uns züchtigt. Verzage nicht, wenn er züchtigt, denn dann lenkt er unser Lebensschiffchen wieder in die richtige Richtung. Auf jeden Fall müssen wir weg von unseren Gefühlen. Also echte Charismatik, die stützt sich doch auf das Wort Gottes. Meint ihr nicht auch? Und nicht auf Gefühle. Da gehen wir irre. Jesus Christus, kommen wir doch mit all unserer Verzagtheit, der verzagt ist, andere mögen sich nicht angesprochen fühlen, kommen wir doch heute Morgen zu ihm. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema Verzage nicht. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!